Guten Tag, Jan.
Guten Tag, Clemens.
Wo sitzt du gerade? Ich wollte schon immer mit Markus Lanz anfangen, es ist einfach ein Träumchen, aber Gott.
Das ist so ein bisschen, ist das jetzt ist das metaphysisch gemeint? Ist das eine
Kodierung? Ich glaube, in unserem
muss Begriff, wo muss ich dich abholen? Wo muss ich dich heute abholen?
Mach es mal metaphysisch, finde ich gar nicht schlecht. Wo sitzt du gerade genau? Wo bist du gerade? Und dann machst du es mal metaphysisch, die Antwort, finde ich gut.
Ich sitze wieder in meinem Büro-Schlafzimmer-Konstrukt. Mhm. Hinter mir mein Bücherregal, wo ich ab und zu so hinhechten muss, wenn du mir verrückte Fragen stellst. Und das ist so geografisch mein Ort. Und innerlich bin ich gerade zwischen einer beeindruckenden Lesung von Facharbeiten zu Pastoralpsychologie und einem Segensreigen. Wir feiern in der katholischen Kirche gerade so Maria Lichtmess und den Blasius-Segen. Da kriegt man so Einzelsegen zwischen gekreuzten Kerzen. Und ich bin auf dem Sprung, gleich geht's in einen Kindergarten, wo ich allen, auch den U3-Kindern, mit brennenden Kerzen, also zwischen brennenden Kerzen, einen Segen spreche. Das ist so meine Standortbestimmung heute.
Das ist gut. Das klingt sehr rational. Wo bist du denn gefühlstechnisch da? Wo sind die Emos dazwischen? Was für ein Emo? Welche Erfahrung fühlst du gerade?
Segen sprechen ist super. Das lässt mich immer lächeln. Ich habe es gestern Abend schon, also am letzten Wochenende haben wir schon den Blasius-Segen in unseren Gemeindemessen gegeben. Und die sind immer etwas voller und da gibt es eine Einzelbegegnung. Das ist auch eher selten. Und namentlich spreche ich den Segen gerne zu. Das ist eine gute Woche.
Schön. Schön. Ja, lässt das geht doch wunderbar.
Und selber so.
Wo ich bin. Ich sitze in einem leeren Büro, gucke raus und sehe auf dem Weiher. Und denke mir, fühle gerade metaphysisch, wo bin ich da eigentlich? Gott.
Das ist nicht schlecht.
Wo bin ich denn da? Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wo bin ich denn da? Musst du mich später nochmal fragen. Du
willst mir fragen und wolltest du selbst jetzt ja
werden. Ja, deswegen frage ich ja lieber, weil ich meine eigene Antwort da gar nicht kenne. Deswegen frage ich dich doch. Ich lenke doch von mir ab. Merkst es nicht?
Gelungen.
Verdammt. Ich frage dann noch. Warum fragst du auch zurück? Also auf jeden Fall sind wir heute da und wir haben uns, du hast, beim letzten Mal wolltest du irgendwas ansprechen, was wir heute besprechen sollen und ich habe auch was mitgebracht. Also die Frage ist jetzt, was sprichst du zuerst an und was spreche ich gleich?
Ja, jetzt erwischst du mich aber auf einen interessanten Fuß. Ich wollte irgendwas ansprechen. Ich wollte dich was erzählen lassen.
Was denn?
Dir entüpfte irgendwann eine witzige Bemerkung, da wollte ich gerne drauf gehen, denn du sagtest so fast nebenbei, dass du festgestellt hast, dass gemeinsames Beten die Beziehungsebene zwischen Menschen verändert. So hatte ich das verstanden.
Das stimmt.
Dass du da eine Erfahrung gemacht hast, die finde ich so relevant, dass ich die hier gerne einmal von dir nochmal, würde ich dich einladen, nochmal einen Satz dazu zu legen.
Also da gehen wir auf den Transformationsprozess ein, dieser Glaubensdenker hier, ne? Also, wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich ausgelacht.
Ja, ich weiß. Das ist so geil.
Und heute habe ich eine emotionale Beziehung dazu. Das ist schon faszinierend. Also, ich kann damit was anfangen. Das ist in der Tat so. Ich hab verstanden, was Beten eigentlich, ist ja jetzt höchst subjektiv. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, ich beziehe es auf mich alleine.
Und intim,
extrem intim. Deswegen muss ich das auf mich allein beziehen. Das ist nicht übertragbar auf irgendjemand anderen. Wenn sich jemand daran angesprochen fühlt, herzlich eingeladen, aber muss nicht. Was ich dabei gemerkt habe, ist für mich die Erkenntnis, dass Beten viel mehr ist als einfach nur ein plumpes an Gott bitten, sondern dass es letzten Endes um eine Gefühlslage geht, die, ich sag's jetzt mal so, die Emotionen der Personen, die gemeinsam beten, auf eine emotional gemeinsame Schwingungsebene bringt. Mhm. Also man schwingt sich emotional gemeinsam ein. Man spürt und lernt ganz stark Empathie. Wahnsinn. Und das muss ich wirklich zugeben, das hatte ich früher nicht so zugelassen. Das ist aber auch eine innere Haltung. Und wenn man sich einfach mal sagt, komm, ist so, was soll dir denn passieren? Man sich darauf einlässt, stellt man plötzlich fest, dass diese Empathiebildung durch Beten wahnsinnig gut funktionieren kann. Unabhängig davon, was die Personen meinen mit ihrem Gebet. Also ich meine, Die einen können für Dinge beten, wo ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt für mich überhaupt kein Thema, will ich gar nicht für beten, ne? Also es ist affig. Während ich für Dinge bete, wo jemand anders sagt, habe ich überhaupt nichts von. Darum geht's aber nicht, sondern dass man merkt, wenn man gemeinsam betet, dass diese dass die Person, die es tut, eine Absicht dahinter hegt, sich selber auf in dieser Welt in Stellung zu bringen, um zu sagen, ich will bereit sein, um allen anderen empathischer gegenüber zu sein, liebevoller zu sein und dem, was die Lehre hinter all dem ist, sich mitmenschlich zu benehmen, der Schöpfung zugewandt zu benehmen, dass ich das auch erspüre. Und das tut man in diesem beim Beten doch recht gut. Das muss ich schon sagen. Und das ist mir aufgefallen. Das ist mir wirklich, diese Erkenntnis hatte ich vorher nicht.
Und das berührt mich sehr. Und danke dir herzlich für dieses, dass du diesen entschlüpften Satz, dass du den ein bisschen anreicherst, finde ich toll, auch für unsere Hörer, Hörerinnen. Das lässt mich jetzt, ist für mich ein Anlass, Folgendes zu erzählen. Es gibt eine Haltung, in Gruppen zu leben und Gruppen zu leiten, die themenzentrierte Interaktion aus der humanistischen Psychologie entstanden. Ruth Kohn hat es postuliert. Und es wurde ein bisschen weiterentwickelt von einem Theologen. Es sind zwei Menschen, die das weiterentwickelt haben, in eine kommunikative Theologie. Die beiden heißen Matthias Scharrer und Bernd-Jochen Hilberath. Kommunikative Theologie. Und es geht von einem System aus. Man kann es sagen, es sind vier Faktoren. Es gibt Gott, eine Transzendenz. Es gibt ein Ich, es gibt ein Wir. Man kann sich das wie ein gleichschenkliges Dreieck vorstellen. Und es bewegt sich in einem Globe. Das ist der Faktor, der Globe, der Rahmen. Und sie übersetzen die themenzentrierte Interaktion in die theologische Dimension, indem sie sagen, Gott ist einer dieser vier Faktoren in Kommunikation. Also es gibt das Setting, in dem wir uns treffen, zum Beispiel zu einem Gebet oder zu einer Liturgie, zu einem Gottesdienst oder auch zu einer Sitzung, einer schnöden Sitzung. Und in dem Moment, in dem die Sitzung eröffnet wird, zum Beispiel mit einem Gebet, und die Anwesenden sich einlassen, also ehrlich einlassen. Es gibt so eine Formulierung bei uns in der Liturgie, erhebt eure Herzen, wir haben sie beim Herrn. Das ist erstmal so gesagt und das ist ritualisiert, aber wenn es gelingt, dass das passiert, dass die Menschen ihr Herz erheben aus dem Alltag hin zur Transzendenz und es tun die Menschen gemeinschaftlich, dann gibt es ein Magis, ein Mehr. Und dann passiert, was du beschreibst. Auf einmal gibt es etwas Veränderndes, was Verwandelndes und eine Möglichkeit, gemeinsam zu schweigen, gemeinsam etwas auszuhalten, auch Stille. Das ist so mächtig, dass man sogar über Religionsgrenzen hinaus das erleben kann, also in ökumenischen und sogar interreligiösen Bezügen. Also das erlebt hier in Recklinghausen, wenn wir gemeinsame Gottesdienste zur Einschulung oder zum Abschlussfeier machen, dann funktioniert das. Und das hat etwas sehr, sehr Berührendes. Also in meiner Wahrnehmung ist das ganz verwandelnd, total wirkmächtig. Also ich kann diese Idee von, es gibt Gott, es gibt ein Individuum und es gibt Gruppe. Und wenn Gebet gemeinsam getan wird, also natürlich kann ich alleine beten, ich bin dazu aufgefordert, ja, selber zu beten, innerlich, als Priester auch mehrmals täglich. Also auch da gibt es Rituale, das Stundengebet. Aber ist was anderes, wenn ich das Stundengebet mit meinem Pfarrer zusammen und mit unserer Ordensschwester zusammen bete. Also es ist dichter, es hat eine für mich andere Relevanz, es fällt mir viel leichter, mich zu öffnen, die Gedanken auch mal fliegen zu lassen und einfach dem Gesprochenen Raum zu geben, so einer Präsenz, einer anderen Gegenwart Raum zu geben. Wenn ich es nicht alleine nur verantworte, sondern wenn es getragen wird in einer Gruppe von Menschen. Das müssen nicht viele sein. Selbst wenn zwei Menschen miteinander beten, macht es einen Unterschied. Also ich mache sehr gerne Werbung fürs gemeinsame Gebet. Und da hast du voll in diese Kerbe hineingesprochen. Das freute mich.
Ja. Und ich nähere mich ja von außen. Ich nähere mich ja wirklich von. Ich bezeichne mich ja, und das würde ich heute immer noch behaupten, als Agnostiker. Und nähere mich etwas an, was ich ja, anders ausgedrückt, Agnostiker mit einer anderen Einstellung. Also ich hatte war vor 5 Jahren noch jemand, der wahrscheinlich eher jemand gewesen wäre, der so eine Blockadehaltung in sich fühlt. Und diese Blockadehaltung, die fühle ich so zum Teil gar nicht mehr, weil ich dort, ja, wenn man mit Dingen einfach seinen Frieden schließt oder sagt, das hat auch was Erwachsenwerdendes, wenn man irgendwann feststellt, nein, das ist doch, gegen was blockiere ich mich eigentlich? Und eine Anti-Haltung hatte ich aber so nie. Nur, wie gesagt, das Öffnen hat sich geändert und die naive Neugier hat sich nochmal eingeschlichen, hat gesagt, komm, was soll's, ne? Also dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, probiere ich aus. Und dann eben daran nochmal reinzugehen und zu sagen, jetzt erlebe ich das mal, hat für mich ja was unglaublich Neues. Also es ist ja sowas, was du schon sehr gut kennst aus Routine und aus Jahren, ist für mich etwas, das hast du vielleicht damit 9 gespürt, was ich jetzt fühle, keine Ahnung, mal so hergesagt.
Oder 15. Da war ich auch älter. Und du sagst, es ist etwas Annäherndes, bleibt es für mich auch. Und das ist total wichtig, weil ich glaube, dass ich noch lange nicht das Volle erlebt habe, die volle Fülle. Habe ich noch lange nicht erlebt. Es bleibt ein Leben, also es ist ja auch schön, ein lebenslanges Wachsen. Ich glaube, es geht immer noch mehr. Also in diesem Erleben geht immer noch mehr. Da komme ich so lange nicht an ein Ende, bis ich im Himmel bin. Also so lange bleibt es. Wie geil ist das, dass da immer noch Raum ist für ein Magis, ein
Mehr. Das stimmt. Und da hatten wir mal da fällt mir gerade ganz spontan Hildegard von Bingen ein, die wilde Hilde und die Mystik.
Ja, exakt. Das ist mystisch.
Ja. Die was beschrieben hat, wo du auch gesagt hast, wenn man das mal erleben würde, ne, also was sie selber beschreibt, das wäre da absolut gigantisch. Und vielleicht, dann hat man ja schon Bilder vor, Dinge vor Augen. Und wie gesagt, dann sagen einem die Geschichten auch mehr. Also wenn man das nochmal, dann reflektiert, versteht man auch viel mehr, was sie da meint, ne, wenn sie von den mystischen Momenten spricht. Das war noch jemand aus Spanien, den du erwähnt hattest, der auch sowas.
Teresa von Avila.
Ja.
Johannes von Kreuz. Es gibt viele, genau. Wirklich. Und ich glaube, dass es das gibt und vielleicht wachse ich auch in dieses Erleben. Es braucht dazu eine innere Haltung, Raum. Ja, es braucht auch ein bisschen Zeit und Raum. Also der Globe. Ich finde, ich kann gut mit den 4 Faktoren arbeiten. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal was zur themenzentrierten Interaktion, weil das theologisch anschlussfähig ist und aus der mit einer Ethik einherkommt, mit Aktionen und aus der Humanpsychologie. Also da hättest du auch Spaß dann, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Aber nochmal zurück, die 4 Faktoren. Und da ist der Glaube wichtig. Es braucht irgendwie einen Rahmen, einen Ort, ein Setting, Zeit braucht es, damit das gelingen kann.
Ja. Und es geht auch, bei mir war es jetzt digital in dem Fall, aber es geht auch, ich denke mal, also ich bin mir jetzt sogar sehr sicher, dass es unter Personen in einem Raum noch stärker das Erlebnis dann noch ergreifender und begreifender ist. Und nichtsdestotrotz, also es ist ja schon faszinierend, wenn die Personen auch nicht im Raum sind. Das heißt, wenn die Personen nicht im Raum sind, entwickelt man trotzdem eine Art gemeinsamen Geist dann, wenn man zusammenspricht, ne, und dann zusammen betet. Das heißt, irgendwas passiert ja dann in einem selbst. Also man resoniert ja für sich selbst und begreift dann irgendwie, dass alle gerade in einem ähnlichen in einer ähnlichen Gefühlslage unterwegs sind. Man verlässt sich da sehr stark drauf. Das ist der Moment, der dann passiert. Dass plötzlich alle von dem Sprech und was man weiß, merkt man, okay, die müssen gerade eigentlich in der gleichen Gefühlslage sein wie ich. Und das verstärkt mein eigenes Gefühl in dem Moment, weil ich sage, oh krass, wenn die Person das auch fühlt und die gerade das auch fühlt und die auch das fühlt, boah, wie schön muss das denn gerade sein für die anderen? Das heißt, nebst dem, dass man sich freut, wie man sich selber fühlt, freut man sich ja für die anderen, die sich ja auch so fühlen müssen gerade. Es ist dann eine Annahme, aber die Annahme ist dann in diesem Moment sehr, sehr, sehr naheliegend, dass die anderen genauso fühlen. Und das macht das Ganze so mächtig. Das schlicht das Ganze plötzlich.
Ich finde witzig, dass du etwas antizipierst, was für die Kirchen mal ganz relevant war. Und zwar die Frage, ist die Teilnahme an einem Fernsehgottesdienst gültig?
Ich denke schon.
Ja, genau. Du hast es gerade beantwortet mit ja und total nachvollziehbar. Aber das musste errungen werden, also diese Idee. Ja, gab es auf einmal neue Medien, da gab es dann erstmal das Radio, dann das Fernsehen. Und jeweils haben die Kirchen reagiert und gesagt, okay, also Verkündigung, unser Ding, wir haben auch was zu sagen, wir wollen da irgendwie rein. Und dann war die Frage, und letztlich wurde es zur Corona-Zeit irgendwie aufgerufen, wenn die Kirchen zu sind, jetzt habe ich einen inneren Drang und eine äußere, bei den Katholiken so eine Sonntagspflicht, ist der stattgegeben, wenn ich an einem Fernsehgottesdienst, wenn ich da zugeschaut habe, also insofern, wie du es beschrieben hast, teilgenommen habe.
Ja.
Die Antwort wurde bejaht. Jetzt wird es über das Medium Internet, wird es ausgefeilt werden, aber ja, Radioverkündigung, Televisionsverkündigung gilt und berührt Menschen und kann Menschen mitnehmen. Und
wenn es authentisch ist,
erhebt, exakt, eure Herzen, ja, das funktioniert auch über das Medium Radio und Fernsehen.
Ganz genau. Und dann, ich meine, wie gesagt, vergleichbar ist es nicht. Also man sollte es auch nicht vergleichen. Es gibt bestimmt andere Settings und andere Möglichkeiten, wie man sich zusammensetzt, dass es dann in dem Moment auch ganz anders knallt. Also nehmen wir TC als Beispiel. Selbstverständlich ist das nicht vergleichbar. Ne? Und das will man auch gar nicht. Aber die Mechanismen sind ähnlich. Und das ist faszinierend. Das ist schon faszinierend. Und wenn man ja mittlerweile auch weiß, und das ist, glaube ich, die höchste Kunst, glaube ich, und das hat was mit Glauben zu tun. Wenn ich mich darauf verlasse, wenn ich bete, dass andere auf der Welt gerade auch beten und auch und das empfangen wollen oder das auch gern fühlen wollen, was ich fühle oder vielleicht sogar fühlen, was ich gerade fühle. Wenn man sich darauf verlassen kann und sich darauf einlässt, dann ist es das, was du nennst, in den Brunnen fallen, sich baden drin, dann kommt plötzlich der Moment, dass du merkst, wow, das schwingt ja in mir mit, obwohl ich gar nicht weiß, ob das gerade so ist, ob es ankommt, ob ich das Gefühl habe, dass die anderen gerade das gleiche Gefühl haben. Und dann begibst du dich in so eine Wanne rein, wo du denkst, wow, das fühlt sich gut an. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da bin ich definitiv nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jemand dann so fühlt.
Es gibt in unser beider Liturgien, also in den christlichen Kirchen, das Element der Fürbitten. Und da können wir jetzt vielleicht nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Die Fürbitten haben genau deswegen, also das war alles, was wir gerade sagen, deswegen, was wir gesagt haben, deswegen haben Fürbitten eine hohe Relevanz.
Ja, also sind das glaube ich.
Kein Nebending in so einer christlichen Liturgie, sondern im Rahmen des Wortgottesdienstes echt wichtig. Das ist unser Ding, dass wir für Menschen, auch für Nicht-Anwesende, beten, an sie denken, sie Gott hinhalten, ihr Schicksal, Gott hinhalten und glauben, dass es einen Unterschied macht, dass wir das tun.
Und jetzt kommt der Skaleneffekt. Jetzt kommt das, was Kirche eigentlich, was sich immer erhofft hat, was du dir auch erhoffst. Wenn alle zusammen fest daran glauben würden, dass die Menschen füreinander fürbitten, fest daran glauben würden und ganz viele daran glauben würden, dann würden sich plötzlich auch Rahmenbedingungen verändern, weil die Menschen dann entsprechend auch anders handeln würden. Und dann hätten wir plötzlich eine Gesellschaft, die ganz anders funktionieren würde, mit mehr Empathie, mit mehr Fürsorge. Wenn man fest daran glaubt, dass das, was wir füreinander wünschen, dass es nicht nur, dass ich derjenige bin, der gibt, sondern der auch nehmen darf. Dass ich jetzt, wenn ich hier sitze, gerade sage, irgendwo auf der Welt wird es jemand geben, der gerade für mich eine Fürbitte hält und es ernst meint. Wenn man dafür empfänglich ist, kann ich mir das sehr, sehr schön vorstellen. Aber das ist dann eben im Bereich des Glaubens. Und dann kommt der Moment, wo ich als Agnostiker in dem Moment für mich sage, da tue ich mir schwer mit. Also da geht es bei mir los Richtung, wäre schön, um wahr zu sein. Aber ich glaube nicht daran. Und dann kann ich mir aber, wie gesagt, ich beneide nicht, aber ich, was soll ich sagen, ich freue mich für jeden Menschen, der das hinbekommt.
Ja, wir Prediger, Predigerinnen tun eine Menge dafür, dass das nicht in Vergessenheit gerät, dass das der Auftrag ist, das nämlich fest zu glauben. Und das Kirchenjahr hat ja gerade erst begonnen mit dem Advent und Jesus ist gerade geboren. Ne? Wir kommen ja gerade aus dem Weihnachtsfestkreis. Und relativ am Anfang der Evangelien steht ein politisches Programm von Jesus, das er verkündet. Wir finden es in der Bergpredigt, verschiedentlich beschrieben. Und da will ich mal kurz Folgendes, also der bekannteste Part der Bergpredigt, sie besteht aus mehreren Teilen. Der bekannteste Teil sind die Seligpreisungen. Und ich habe von einem Kollegen gestern eine sehr schöne Predigt gehört, unser Emeritus. Echt, der kann da auch einiges. Das muss ich ihm, habe ich ihm auch gesagt. Der hat gesagt, was wäre, wenn wir glauben würden, dass selig diejenigen sind und die einfach reich sind, die Superreichen, die Megareichen. Mhm. Die 3%, die hier die Hälfte des Geldes irgendwie zur Verfügung haben. Was wäre, wenn wir sagen würden, selig sind die, die immer gute Laune haben und die sich leisten können, auf dem Rücken von anderen Späße zu machen, weil sie gerade einfach an der Macht sind. Also was wäre eine Welt, wenn wir sagen, selig sind diejenigen, die einfach Glück gehabt haben und nicht krank geworden sind. Ja.
Ja.
Oder so weiter und so weiter. Was wäre das? Also wäre das die Alternative?
Ja, stimmt.
Die will ja wohl keiner, die will die Mehrheit ja wohl nicht annehmen, diese Alternative. Mhm. Wir haben als Anspruch unseres Glaubens und unseres Kirchenstifters dieses selig sind die Trauernden, die werden getröstet. Und selig die Sanftmütigen, also die nicht Gewalttätigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Mhm. Die sind selig. Und da steckt ein Anspruch drin. Auch ein Auftrag. Und vielleicht auch immer wieder ein Grund für Fürbitte. Immer wieder Grund für Fürbitte.
Ist das jetzt ein Ausschluss? Das heißt, jemand, der jetzt irgendwie erfolgreich war und Glück gehabt hat, ist dann nicht selig automatisch oder auch?
Doch, sucht er nach Gerechtigkeit? Dürstet er nach...
Also sag mal, jemand ist erfolgreich und dürstet nach Gerechtigkeit und versucht es irgendwie, aber ist halt erfolgreich, hat er Glück gehabt im Leben.
Es gibt ja mehrere Seligpreisungen. Ne? Ja. Also du findest, es ist nicht flach. Die Seligpreisung von Jesus sind nicht flach und nicht zweidimensional, sondern viel, vielschichtig.
Ja, okay, verstanden.
Und es ist auch, der Glaube von Jesus ist nicht, hat eine hohe Anforderung, aber wird keine Überforderung sein. Also Jesus hat die Menschen nicht überfordert, ganz sicher nicht. Der hat die Menschen in ihrer Freiheit angesprochen. Und das tut er auch heute. Das tut er auch heute. Wir waren schon mal bei dem Punkt, mit dem eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt.
Ja.
Diese Sätze von Jesus müssen kontextualisiert werden. Und auch jemand, der über Vermögen verfügt, hat ganz sicher Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist eine Frage der Haltung. Sehne ich mich nach Gerechtigkeit? Dürste ich und tue mein Möglichstes? Mein Möglichstes. Ja. Mein Unmöglichstes, mein Möglichstes.
Schön, schönes Schlusswort. Finde ich klasse. Ich habe wieder heute, trotzdem, dass ich ein bisschen was über mich erzählt habe, wieder was für mich gelernt. Auch sehr gut. Faszinierend.
Hier, kommunikative Theologie, Schara Hilberath.
Ja.
Packen wir bitte in die
Shownotes. Packen wir in die Shownotes. Ja, machen wir. Danke für die Ausführung, Jan. Hat mir jetzt geholfen. Wo fühle ich mich gerade metaphysisch? Jetzt nach dieser Folge fühle ich mich gerade entspannt, angekommen, mittig.
Willkommen, ne?
Schön. Jan, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Gleichfalls. Tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.